Ja, in Frankreich, wo außer ein paar große Häfen nicht sehr viel zerstört worden ist. Also Paris ist intakt, meine Heimatstadt Straßburg ist intakt. Wenn Sie in Paris spazieren gehen, da gibt es vom 14. Jahrhundert bis heute eine Kontinuität in der Architektur. Es sind ein paar Sachen, weil man so neue Gebäude, aber es gab keinen Krieg oder es gab keine Spuren vom Krieg. In meiner Straße in Berlin, in Köln, in Hamburg ist es ganz, ganz anders. Also deutsche Städten sind zerstört, es gibt Riesenbrüche, es gibt Löcher, es gibt Neubauten, die nicht besonders schön aus der 50er Jahren. Und das ist das Erste, das ins Auge springt, wenn man Ausländer ist und nach Deutschland kommt.
Und Ihre Berliner Straße, schreiben Sie an einer Stelle, ist hässlich. Da findet sich nämlich dieses ganze Sammelsurium, was Sie gerade erwähnt haben. Es ist ja meistens so, wenn man erst einmal in einer Straße wohnt, dann guckt man eigentlich gar nicht mehr so genau hin, weil das dann ja der Alltag ist. Bevor man dahin zieht, guckt man sich das allerdings ziemlich genau an. Hatten Sie eigentlich damals, als Sie da vor 17 Jahren hingezogen sind, schon den Plan gefasst, die Geschichte dieser Straße zu erforschen?
Das kam relativ schnell. Besonders wegen der Wohnung, weil es ist eine Altbauwohnung. Da fragt man sich immer, wer hat hier gewohnt? Und es lummert in einem, also es ruht erstmal und irgendwann spürt man, jetzt ist es Zeit.
Sie haben ja viel Zeit in Archiven verbracht. Sie sind ins Ausland gereist, nach Israel, in die USA, um ehemalige Bewohner der Straße zu treffen. Sie haben sich nämlich auf die Suche nach Juden begeben, die den Holocaust überlebt haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gab den Anlass dazu ein Psychoanalytiker, ein stiller Portier und ihre Nachbarin Lili Ernsthaft.
Genau, es gibt ein Haus in der Nummer 3, wo der Psychoanalytiker, der jetzt gestorben ist, eine Initiative ins Leben gerufen hat. Er hat erfahren, dass 13 Juden aus dem Haus deportiert wurden und wollte wissen, wer sind die? Und nicht ein Stolperstein, aber eine Gedenktafel in der Form eines Gilles Portiers.
Im Hausflur.
Im Hausflur. Und das fand ich so interessant. Die Debatte, das war wie die Debatte für das Holocaust-Mahnmal, aber in klein. Also soll es drin oder draußen, nur die Juden oder auch die Sinti und Roma und die Homosexuellen. Was ist mit der vertriebenen Deutschen? Gibt es nicht das Gefahr, dass Rechtsradikale dieses kleine Mahnmal beschädigen? Wer gibt Geld, wer gibt kein Geld? Wer interessiert, wer sagt, das ist Schlussstrich, das ist die Vergangenheit? Ich fand das faszinierend. Ich habe lange mit jedem gesprochen und in dem Haus lebte noch eine Frau, Lili Ernsthaft, ein fabelhafter Name. Sie war sehr, sehr alt, sie war Mitte 90 und sie war eine Jüdin, die war die erste Bewohnerin der Straße, eine die erste, die in diese Straße einzieht, 1905. Nach dem Krieg, sie ist versteckt, sie hat überlebt im jüdischen Krankenhaus und nach dem Krieg in die 50er Jahren, 48, glaubt sie, kommt sie und lebt wieder in dieser Wohnung, in dieser Straße. Und das war für mich natürlich eine große, große Frage. Wie könnte sie das?
Sie versucht dann ja nach dem Krieg, als sie zurückkehrt, ihr Vermögen wieder zu bekommen, was ihr geraubt worden ist. Und wenn man heute diesen Briefwechsel mit den Ämtern liest aus den 50er Jahren, weiß man nicht, ob man jetzt weinen oder schreien soll vor Empörung.
Ja, da wird einem schlecht. Das ist ganz, ganz grausam. Und es dauert, das hatte ich alles nicht realisiert, es dauert länger als 10 Jahre, bis sie ein Bruchteil, was sie verloren hat, bekommt. Eine ganz kleine Entschädigung. Und der Briefwechsel zwischen der Anwälten der beiden Parteien ist furchtbar. Es ist voller Antisemitismus, aber pur. Und man merkt, diese 50er Jahre, die ich besonders interessant finde, da hat sich nichts bewegt. Also es ist alles noch da, in den Ämtern, in den Köpfen, bei den Nachbarn, es ist alles noch da. Und es löst sich langsam, also ich glaube, dank 68, diese sehr, sehr heftige Revolte in Deutschland und die RAF, dann plötzlich explodiert das Ganze und das musste auch passieren. Aber die 50er Jahre sind für mich auch ein Rätsel, eine unglaubliche Graue mit einer unterirdischen Gewalt, die dann in die 60er explodiert.
Pascal Üge ist zu Gast im Deutschlandradio Kultur. Wir sprechen über Ihr Buch Ruhige Straße in guter Wohnlage. Frau Üge, Ihre meistens ja wirklich sehr hochbetagten Gesprächspartner haben Ihnen ja nicht nur Ihr Vertrauen und Ihre Geschichte geschenkt, manchmal auch Briefe, Fotos, eben Schriftwechsel und einmal auch ein Kleid, Hannas Kleid. heißt das Kapitel. Eigentlich müsste es fast heißen Susannes Kleid.
Ja, also Hannah war auch eine, also sie wohnte im Viertel, aber ihre beste Freundin lebte in unserer Straße. Und Hannah und ihre Eltern sind sehr früh, Mitte der 30er Jahre, nach New York emigriert und wollte Susanne, die beste Freundin, die keine Eltern mehr hatte, mitnehmen. Aber das ging nicht, weil sie keinen Affidavit hatte. Also ist Hannah mit ihren Eltern emigriert und die Familie hat gedacht, Susanne kommt nach, wir schaffen das sofort, wenn wir in New York sind, kommt sie nach. Und vor der Abfahrt hat Susanne für ihre Freundin ein Ballkleid genäht, dass sie dann mit dem Kapitän am Tisch sitzen kann. Also diese Mädchen, die waren 16, 17, hatten so Fantasien. Und als ich nach New York kam, hat Hannah, die jetzt 93 ist, irgendwann aus einer Plastiktüte...
Und Susanne ist nicht nachgekommen.
Ah ja, Susanne ist nicht nachgekommen und ist in Auschwitz
ermordet worden.
Und Hannah, die eine sehr fröhliche, eine wunderbare, so eine Lebenskraft, unglaublich, und sie zieht aus einer Papiertüte dieses Kleid, die sie mehr als 70 Jahre behalten hatte, und guckt mich an und sagt, ich glaube, Sie könnten sie noch tragen. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen, habe den Kleid angezogen und es passte perfekt. Hannah wollte, dass ich die mit zurücknehme in dieser Straße und in der Straße trage. Also in Berlin trage, wenn es einen Anlass gibt. Und dieses Kleid ist so, ja, also ich habe die in meinen Schrank und gucke die ab und zu. Und das ist einer der schönsten Momente in diesem Buch, finde ich.
Denn das Kleid sollte wieder in die Straße.
Ja, Hannah sagte dann, ja, jetzt kann Susanne ruhen, ich kann ruhen, weil das Kleid ist wieder, wo sie hingehört. Also das war so eine Art, diese für sie natürlich sehr schmerzliche und traumatische Geschichte ein bisschen zu enden, bevor sie jetzt in den nächsten Jahren stirbt.
Man sieht ja an dieser Geschichte und auch noch vielen anderen, dass sie da nicht nur Fragerin sind, Interviewerin. Mich hat zum Beispiel auch sehr berührt die Geschichte von Hans-Hugo Rotkugel, der heute in den USA lebt und John Ron heißt, der ihnen ja im Grunde genommen eine Verantwortung aufbürdet oder schenkt, also wie man will. Ihr Buch soll sozusagen der Grabstein sein für seine Eltern Irma und Leon Rotkugel, das Grab, was sie auf dem Friedhof in Berlin-Weißensee nicht bekommen haben, weil sie eben auch in den Lagern ermordet worden sind. Das ist ja manchmal auch eine richtige Bürde für sie gewesen.
Nicht eine Bürde, eine große Verantwortung. Ich hatte immer diese Stimme im Nacken, als ich geschrieben habe. Es ist eine Riesenverantwortung und auch ein großes Glück, sowas für jemanden machen zu können. John Ron zum Beispiel in Berkeley in Kalifornien sagte, wenn wir nicht gelacht hätten zusammen, wäre es nicht möglich gewesen. Und was ich da entdeckt habe, ist, was ein assimilierter jüdischer Deutscher war oder ist. Also dieser Witz, was Deutschland verloren hat.
Sie schreiben in Ihrem Buch am Anfang, der Mikrokosmos der Straße entschlüsselt die ganze Republik. Habe ich mich gefragt, hat Ihnen jetzt die Erforschung der Straße in Deutschland näher gebracht? Verstehen Sie es jetzt besser?
Ja, und ich glaube, ich verstehe das mehr emotional. Also ich habe die Geschichte Deutschlands selbst studiert und in der Schule gelernt und viele Bücher. Und das ist immer ein bisschen trocken und nicht erlebt. Und wenn es so nah, also vor der Haustür, und wenn man Stunden verbringt, mit Leuten zu sprechen, die ihre Geschichte erzählen, dann wird es sehr emotional und man lebt das auch ein bisschen mit. Und deswegen glaube ich, das ist die Geschichte dieses Landes, die sehr schwere Geschichte dieses Landes, viel mehr verstehe und vielleicht ein bisschen tolerant ist nicht das Wort, aber empathisch dafür bin.
Wie gehen Sie denn heute durch Ihre Straße? Ist jetzt langweilig geworden? Alle Geheimnisse gelüftet?
Oh nee, es ist wunderbar, weil ich sehe Nummer 5, oh, da waren mal Ratten im Keller. Nummer 3 war im Dachboden so ein Schädel. Nummer 7 gab es so einen Prozess. Nummer 26 gab es ein Bordell. Und Nummer 19 hat Frau Krüger gelebt. Nein, es ist wie ein Schattenspiel. Also es ist voller Geister und voller Geschichten. Und das ist immer, ich bin immer sehr berührt. Es ist nicht mehr eine gewöhnliche Straße für mich.